Schön, ne? Abendmahl feiern in so einer Atmosphäre, das tut gut. Mich ein bisschen sortieren, die Kanzel wird immer kleiner, habe ich das Gefühl. So. Lebst du eigentlich im Sieg? Boah. Mal schon, mal nicht so. Aber wieso? Das ist doch unsere Berufung. Ja, aber das ist nicht mal so ganz einfach. Wenn man so einfach mal das Leben anguckt, oder? Manchmal erleben wir einen Sieg. Manchmal irgendwie sieht das so aus, als wenn alles andere als Sieg da ist. Und dann sich da so durchhangeln mit seinem Wissen, ich bin ein Kind Gottes, ich bin ein Kind des Siegers. Wie hast du das so schön gesagt? Ja. Ich bin ein Sieger. Aber liebst du um Sieg? Das ist mir nicht so einfach. Da gibt es auch so wunderbare Bibelworte, die so klar verheißen, hey, du und Jesus, ja, das geht ganz einfach. Aber es ist doch immer wieder durchdrungen von Dingen und Niederlagen, wo man denkt, was soll denn das? Wenn man jetzt mal so die Zeit im Blick hat. Das ist so die Weltgeschichte, ein kleiner Ausschnitt davon. Ich weiß nicht, ob irgendjemand das sehen kann von hier vorne. Geht so, ne? Da gab es irgendwann diesen Moment, da kam Jesus. Und sein Sieg am Kreuz. Sein Sieg am Kreuz ist ja auch meiner. Und wenn ich mich taufen lasse, wenn ich mir bewusst mache, der ist für mich gestorben und es ist meine Auferstehung, die er da erlebt hat, dann bin ich Teil des Ganzen. Deswegen feiern wir auch Abendmahl. Ja? Das ist ja das Bundeszeichen. Ich habe Anteil an seinem Sieg. Wunderbar. Und dann kommt hier so eine Zeit dazwischen, da sind wir gerade mittendrin. Ja, da sagt die Bibel von, das sind die letzten Tage. Wir sind gerade in den letzten Tagen. Gut, inzwischen sind seit Jesu Tod eine ganze Menge letzter Tage verstrichen. Aber was heißt die letzten Tage? Ob das 3 sein können oder 3.000, man weiß es nicht. Oder 300.000. Aus Gottes Perspektive sind es die letzten Tage, das sagt die Bibel ganz klar. Und dann kommt irgendwann der Moment, da kommt er wieder als König, ja. Mache ich jetzt eine Krone, wieso? Meine Mädchen würden jetzt noch so Perlen drauf machen. Das ist, wenn Jesus wiederkommt. Erstmal kommt die Entrückung, dann das Preisgericht, das Hochzeitsmahl des Lammes. Und dann kommt er wieder in Macht und Herrlichkeit, um hier auf dieser Erde ein 1000-jähriges Reich zu errichten. Den Feind endgültig bis die nächsten 1000 Jahre gefangen zu nehmen. Und dann hier auf dieser Erde, die Erde bleibt erstmal bestehen, hier ein Friedensreich zu errichten, 1000 Jahre. Und dann kommt noch was und dann kommt die Ewigkeit und das ist aber nicht mein Thema heute. Und wir lesen in der Bibel, dass es eine Zeit gibt bis hier und das ist die Zeit der Verheißung. Ja. Da wird immer wieder prophezeit, verheißen, da kommt der König, da kommt der Messias, der alles in Ordnung bringen wird. Er wird kommen und dann wird alles gut. Das waren die Prophetien des Alten Testamentes. Und sie haben ganz klar auf Jesus gezeigt. So diese Verheißung war da, da kommt dieser König und kommt herab. Der Messias, der Gesalbte. Und er wird alles in Ordnung bringen. Und dann ist alles nur noch gut. Wir lesen die wunderbaren Prophetien in Daniel und Jesaja und wo sie alle beschreiben, wie das sein wird. Und dann kommt er und stirbt, steht wieder auf und geht weg. Weg ist er. Und wir erleben, dass wir doch in einer Zeit sind, die Jesus eingeläutet hat. Eine Zeit der Erfüllung. Eine Zeit, wo die Verheißungen sich erfüllen, Schritt für Schritt, immer wieder. Nicht alle, nicht auf 100% auf einmal, bumm. Aber wir erleben Dinge, wir erleben Wunder, wir beten für Menschen und sie werden geheilt. Mal in stärkerem Maße, mal im schwächeren Maße. Wir erleben aber auch Niederlagen. Wie passt das denn jetzt da rein, diese ganze Spannung? Wir leben da mittendrin. Eine Zeit der Verheißung, ist vorbei. Die Zeit der Erfüllung ist gekommen. Das Reich Gottes ist gekommen auf diese Erde mit Jesus. Und da, wo er aufgetreten ist, haben wir gemerkt, um ihn herum geschieht das Reich Gottes und die Menschen erleben Wunder und Wunder. Es waren ja nicht nur die körperlichen Heilungen, er hat ja auch ganz viele Menschen im Herzen geheilt, seelisch geheilt. Er hat sie von Sünden befreit und er hat sie wieder aufgerichtet, was er vollbracht hat hier auf dieser Erde. Allein was er bei den Frauen gemacht hat, die Würde der Frau wieder aufgerichtet und sie mitten in den Tempel hineinplatziert und gesagt, du darfst dort stehen und du darfst aufgerichtet dort stehen. Was für ein Wunder. All die körperlichen Leiden, aber auch die Menschen, wo er gesagt hat, so, du bist geheilt, nun geh hin und sündige nicht mehr. Das Leben wieder aufgerichtet. Und dann letztendlich das wundervoll getan am Werk auf Golgatha, dass wir alle versöhnt sein können mit dem Vater, den Bund eröffnet. Ein Bund, einen Tisch bereiten, sagt, so komm, alle an diesen Tisch, an diesen Bundestisch, diesen Abendmahlstisch. Und wenn du teilhaben willst, dann bist du Teilhaber des Bundes. Dann trinke von diesem Wein, esse das Brot, den Leib und du bist Teilhaber des Bundes. Die Erfüllung geschehen, immer mehr. Aber es kommt eine Zeit, die bricht hier an. Da spricht die Bibel von der Vollendung. Dann wird es vollendet sein. Dann ist es 100% alles da. Es ist alles da. All das, wovon wir träumen, worauf wir hoffen, wo wir dran glauben, was wir bei Jesus schon gesehen haben, in großen Ansätzen. All das werden wir sehen in Vollendung. Es wird einfach da sein. Jede Träne wird abgewischt. Jede Krankheit ist besiegt. Der Tod ist nicht mehr. Kein Leid. Und wir werden diese Erde erleben. Jeder, der hier sitzt und an Jesus Christus glaubt. Du wirst erleben, dass du in diesem tausendjährigen Reich, was hier auf Erden stattfinden wird, dass du einen Platz hast, in dem du mit Jesus regierst. Ja, vielleicht gibt es hier Statthalter unter uns. Ich glaube, dass dort, wo jetzt zurzeit Gemeinden entstanden sind, das sind ja wie Durchbrüche von der unsichtbaren Welt in die sichtbare Welt hinein. Dort, wo Gemeinden sind, dieser Ort hier, Arche Alzertal, das wird in der Ewigkeit im tausendjährigen Reich ein wichtiger Ort sein. Genauso wie die verschiedenen Gemeinden und Kirchen hier in dieser Welt. Da werden irgendwelche Zentralen sein, irgendwelche Orte, der regierende Orte, wo Ordnung und Frieden von ausgeht. Heilung und für die ganzen Menschen, die noch da sind. Es wird vollkommen sein, wunderschön. Also bereite dich darauf vor. Und das ist auch so eine Hoffnung und so ein Trost, wenn du in dieser Welt, in dieser Zeit irgendwie nicht so denkst, du, meine Güte, da muss doch viel mehr drin sein. Ja, dann bleib dran. Aber die Ewigkeit wird noch viel, viel, viel mehr. Wenn du das Gefühl hast, du bist irgendwie jetzt am Ende deines Lebens angekommen und was soll da noch schon groß passieren? Ich bin irgendwie gescheitert, ich habe das und das und das ist zerbrochen. Aber dann halte an Jesus fest und er hat einen Platz für dich. Die Ewigkeit kommt ja noch erst. Ja? Das kommt ja noch alles. Und da wirst du genauso einen Platz haben wie hier jetzt in diesem Leben, nur ohne all das Leid drumherum, ohne all die Probleme drumherum, weil ein König regiert. Und das, was die Propheten hier gesehen haben, verheißen haben, sie haben gedacht, das ist dieser Moment. Sie konnten in die Zukunft schauen und sahen, da kommt der König und er wird alles herstellen. Und dann kam dieser König, Jesus, und die waren alle enttäuscht, dass er von ihnen geht, dass er stirbt, dass er nicht wiederkommt und jetzt die Welt regiert, sondern er sagt, ich gehe jetzt. Ich gehe auf zum Himmel, ich werde auffahren zum Himmel, ich bin trotzdem bei euch, aber jetzt ist eine Zeit, in die ich euch gesandt habe, eine Zeit der Erfüllung, eine Zeit, wo das Königreich Gottes angebrochen ist. Es kommt. Dein Reich komme, dein Wille geschehe. Das begann hier. Und in dieser Zeit sind wir jetzt. Da bist du. Irgendwo, keine Ahnung, vielleicht hier. Vielleicht sind es noch 100 Jahre, bis Jesus wiederkommt. Vielleicht 10 Jahre, vielleicht einen Tag, vielleicht auch 1000 Jahre. Wir wissen es nicht. Kein Mensch weiß es. Aber ich sage mal so, die Zeichen der Zeit deuten schon darauf hin, allein was wir an Israel sehen, ja, dass es nicht mehr so ganz lange dauern kann, bis Jesus wiederkommt. Aber trotzdem bist du noch nicht in der Vollkommenheit, noch nicht in der Ewigkeit, noch nicht dort, wo alles perfekt ist. Und diese Spanne, die müssen wir aushalten. Das nennt sich ja die eschatologische Spannung, sagt man dazu. Die Theologen haben das mal auf einen schönen Satz runtergebrochen. Karl Barth war das, er sagt, es ist, das Königreich Gottes ist schon jetzt da, aber es ist noch nicht vollendet. Schon jetzt sehen wir, es kommt und es bricht herein und wir erleben Gottes Wunder. Wir erleben auch so Momente wie heute Morgen, wo wir spüren, da ist Gottes Gegenwart so besonders da. Irgendwas ist besonders heute Morgen. Ja? Es gibt immer wieder so Sonntage, jeder Sonntag ist besonders, aber es gibt so ein paar Sonntage, wo du merkst, irgendwas passiert, in einer besonderen Tiefe, so Durchbruchserfahrungen. Ja, wir sind schon jetzt hier im Königreich Gottes, aber morgen geht der Alltag wieder los. Und dann passieren Dinge, wo du denkst, ja, wo ist denn jetzt das Königreich Gottes? Ja, es ist immer noch da, aber es ist noch nicht vollendet. Also bleib dran, halte fest, ich will dich ermutigen. Die Perspektive ist klar, die Geschichte ist schon zu Ende geschrieben. Ich habe schon hinten gelesen, ich hab's verraten, ja. Die Story geht richtig gut aus und du hast eine wunderbare Zukunft, das kann ich dir verheißen, versprechen. Es wird perfekt, es geht nicht schöner. Und dass du aushältst, ist schon eine ganze Menge. Und trotzdem gibt es Siege. Und ich habe, gucken, wie ich mit meiner Predigt jetzt vorankomme, aber irgendwas werde ich euch heute Morgen sagen, was dir wichtig ist für dein Leben. In dieser Phase hier, wo wir unterwegs sind, die Zeit geht da immer in die Richtung, ja, unaufhaltsam. Wobei bei Gott sind 1000 Jahre wie ein Tag und ein Tag wie 1000 Jahre. Der ist da nicht so gebunden, aber wir sitzen hier und die Sekunden tickern weiter. Und wir sind unaufhaltsam auf diese Richtung, in die richtige Richtung unterwegs. Es ist ja eine schöne Richtung. Es geht ja in die Vollendung, ne? Da bist du dabei. Und auf dem Weg dahin erleben wir diese Spannung zwischen Reich Gottes. Wir erleben es und irgendwie doch Niederlage. Und der Grund ist, es gibt einen Fürsten dieser Welt. Und der Fürst dieser Welt ist nicht Jesus. Die Bibel sagt, das ist der Feind, Satan. Da müssen wir uns nichts vormachen. Er regiert hier in dieser Welt. Deswegen sieht die Welt so aus, wie sie aussieht. Wir können uns das noch so schön reden und sagen, ja, noch ein bisschen mehr Umweltschutz und noch ein bisschen mehr gegen die Politik beten und noch ein bisschen mehr dies. Ja, es ist auch gut. Es ist unser Auftrag, ja, das Beste der Stadt zu suchen. Aber es wird diese Welt nicht verändern. Diese Welt geht ein Ende entgegen. Weil der Fürst dieser Welt regiert. Aber dann kommt Jesus und dann kommt Himmel auf Erden in Vollendung. Und bis dahin dranbleiben, aushalten. Manchmal ist das so, dass du mitten in einer Krise steckst. Krise. Im Griechischen das Wort Krisis. Das heißt Entscheidung. Es gibt Phasen im Leben, wo Gott dich in eine Krise führt. Und die Krisen sind richtig doof. Die fühlen sich überhaupt nicht schön an. Ehekrisen, Leitungskrisen, Schulkrisen, Finanzkrisen auf meinem Konto. Krise ist, wenn das Auto kaputt geht oder da ein Kratzer drankommt. Große Krise. Das Handy fällt runter, ist eine Krise. Aber es gibt auch ganz ernstzunehmende Krisen, ja. Wo ein jemand stirbt oder eine schlimme Krankheit. Eine Krise. Und eine Krise ist eine Phase, die Gott zulässt. Weil wenn er es nicht zugelassen hätte, wäre es nicht passiert, richtig? Er hat es zugelassen. In seiner Allmacht hat er es zugelassen. Und dann ist gar nicht hilfreich zu fragen, was hat man falsch gemacht und was muss man, hätte man und sonst was, sondern zu fragen, was ist jetzt dran? Und eine Krise ist eine Phase, wo du eine Möglichkeit hast, dich zu entscheiden. Eine Entscheidung zu treffen, ist ja eine Krise. Krise, Entscheidung. Und in der Regel führen Krisen, wenn man es mit Gott anpackt, zu einer guten Entscheidung, die dich aus dieser Krise herausführen. Also dürfen wir eigentlich dankbar sein für Krisen. Wenn wir mit Gott durch eine Krise gehen, erleben wir, dass sich etwas verwandelt. Es wird auf jeden Fall nicht so weitergehen wie bisher. Das ist der Punkt in einer Krise. Du kommst aus der Krise nur raus, wenn sich etwas verändert, etwas Grundlegendes. Und da will Gott dir bei helfen. Und um da jetzt nicht die Übersicht zu verlieren, ja, wir wollen ja erleben, dass hier das Reich Gottes, ich sage mal so Reich Gottes, oben drüber, er bleibt ja Herr, auch wenn der Feind der Fürst dieser Welt ist, aber er ist ja König über alles, er ist ja Autorität, Jesus ist ja gesetzt. Da gibt es keinen bitteren Kampf und wir hoffen, dass Gott gewinnt irgendwie. Der Feind ist schon längst besiegt. Hier an dem Punkt hat der Feind schon längst verloren. Und wir leben ja schon eigentlich im Sieg. Und dann kommt der Feind und will uns diesen Sieg madig machen. Und wir wollen sehen, dass das Reich Gottes runterkommt. Und solche Krisen sind voll super geniale Gelegenheiten, wo wir erleben dürfen, dass das Reich Gottes dort hineinkommt. weil du entscheidest dich, dich auf Gott auszurichten, auf ihn zu verlassen, in seinem Triumph voranzugehen, in seinem Triumphzug. Und ich habe euch ein paar Bilder mitgebracht. Und dir die Frage will ich mal stellen, siehst du den Triumph? Okay, du musst drücken, es klappt nicht. Siehst du den Triumph? Da kommt gleich ein Triumph, ja. Siehst du? Du siehst ihn gleich, du musst glauben. Ich sehe den Triumph. Gleich. Starte schon mal da. Okay. Ich kann euch die Bilder erklären, das ist nicht so wichtig, das sind nur Bibeltexte, die kann ich auch vorlesen. Damals, wenn eine Schlacht gewonnen war, ja, eine große Schlacht, was ist passiert? Dann kam das Heer mit ihrem Heeresführer zurück in die Stadt und es gab einen Triumphzug. Und der Triumphzug, der erfüllte die ganze Stadt. Ja, da waren Gerüche, da waren Rosen, da waren Weihrauchgefäße und alles war voll Duftnebel. Ja. Die Blumen wurden zertreten von den Pferden. Und die sind einmarschiert. Der siegreiche Feldherr zog in Rom ein. Eine festliche Parade. Ah ja, danke. Durch die Straßen von Rom. Die Musiker waren da. Es gab Lobpreis für die Feldherren. Die Feldzeichen wurden erhoben. Das Banner. Ja, und ich habe euch ein Banner mitgebracht. Er will einfach nicht. Die reagiert nicht, die Fernbedienung. Einfach die nächste Folie. Ja, nee, lass mal ruhig. Da. Das ist gut, das ist gut, super. Du suchst einfach eine Folie aus, die dir passt und dann passt das schon. Und dann gab es dieses Feldzeichen. Und unser Feldzeichen ist Jesus, oder? Und dieses Feldzeichen wurde erhoben. Ja, das war der Adler, ja, von Aquila. Gewaltig. Und der Krieg wurde dargestellt mit irgendwelchen Schauspielen. Und dann haben sie gezeigt, wie sie gewonnen haben. Und boah, und dann wurde die Beute mitgebracht. Und der Triumphator auf dem Prachtwagen, den wir vorhin gesehen haben, mit der Quadriga, mit den vier Pferden, so, boah, der war nochmal 10 Köpfe größer. Er war der Held und er hat ja auch alles gegeben. Er hat sein Leben zumindest, nicht geopfert, sondern riskiert, danke. Er hat sein Leben riskiert. Er hätte sterben können, aber er war vorne an vorderster Front und hat es durchgezogen. Und das ist oft geschehen. Und sie haben sich gefreut. Und sie waren die Helden. Die Kriegsleute waren die Helden. Der Triumphator, der Heeresführer war der Held. Und er kam dem Kaiser so nahe in seinem Ruhm, dass die Kaiser immer gesagt haben, so jetzt reicht's, das wird uns zu mächtig, weil die Kaiser sind ja nicht in den Krieg gezogen. Ja, die hatten Angst um ihre Ehre. Es waren ihre Feldherren, die da gezogen sind. Aber die hatten eben ein bisschen Bammel. Es wurde ein bisschen später zurückgefahren, dass die nicht so ganz so viel Ruhm bekamen, weil die merken, das Volk war eins mit ihnen. So, boah. Und wir lesen einen Bibeltext, den wir gerade schon gesehen haben. Gott aber sei Dank, der uns alle Zeit im Triumphzug umherführt in Christus und den Geruch seiner Erkenntnis an jedem Ort durch uns offenbart. Ist ja wunderbar. Paulus, der schreibt das. Und der hatte zu der Zeit große Spannung. Das ging mir nicht so leicht. Er hatte, ich will jetzt die Details nicht alle auflisten, könnt ihr euch bei Zeit nochmal nachreichen vielleicht. Wir wollen ja heute pünktlich nach Hause gehen. Er hat einfach Not gehabt. Das war nicht leicht. Er hat auf Menschen verzichtet. Er hatte Sorge. Er war musste auf Titus verzichten. Und er merkte, Gott ist nicht so richtig mit ihm an dem Ort, wo er war. Die Tür war nicht geöffnet, lesen wir Vers 12. Er hatte keine Ruhe in seinem Geist. Und was mache ich denn jetzt? Und dann sagt er, aber, ja, Gott führt uns alle Zeit im Triumphzug. Und er hat dieser Not, dieser Irritation, dieses, was passiert denn jetzt, wo ist denn Gott, wo ist denn dies, wo ist der Sieg, der ist nicht da, ich sehe gerade nur Niederlage. Und sagt er, Moment mal, das ist die Realität, die ich erlebe, aber es gibt noch was anderes, das Reich Gottes, was da hineindringen will. Und ja, wir erleben noch nicht 100% Vollendung seiner Herrlichkeit. Ja, und da ist ein Zerren und da sind Krisen. Aber wenn ich da drin bin und dann sage, okay, ich habe einen Triumphzug, der gehört mir und ich bin Teil des Ganzen, dann hole ich diese Hoffnung da hinein, in diese Krise. Und so ist das mit uns genauso. Wenn Paulus das so schreibt, wenn wir jetzt das Griechisch verstehen, dann sagt er nicht, ja, und es ist auch manchmal ein bisschen Triumph dabei. Nee, er benutzt Worte, Partizip Präsens, das bedeutet so eine lineare, andauernde Haltung im Griechischen. Das ist die Zeitformen da sind nicht für gestern, heute, morgen, sondern die stehen für die Dauer der Handlung. Und das, was dort benutzt wird, zeigt eine andauernde, lineare Handlung. Wir sind permanent im Triumphzug. Nicht mal besser, mal weniger, sondern der Triumphzug ist immer da. Warum? Weil Jesus immer der Sieger bleibt. Der geht immer voran. Der ist immer der Feldherr, der immer gesiegt hat. Jesus hat nirgendwo versagt, auch wenn es manchmal so aussah für andere. Er war immer permanent im Siegeszug. Und in diesem Siegeszug spazieren wir, tanzen wir, jubeln wir hinterher und sagen, da ist mein Feldherr, der hat's gemacht. Manche gingen sogar voran, die Lobpreiser gingen voran, die Trompeten, die Posaunen, sie gingen voran und er kam hinterher marschiert und alle jubelten. Und stell dir mal vor, du bist Teil des Ganzen, du gehörst da mittendrin. Egal, was gerade los ist, du bist Teil dieses Triumphzuges. Ja, und es ist wie so einmal rausgenommen aus dem, was gerade im Leben vielleicht alles so los ist, so die Augen vielleicht zu schließen und sich vorzustellen, diese Wolke von Zeugen, von der Paulus ja auch spricht, die uns ermutigen, sagt, bleib dran, die Wolke der Glaubenshelden, die durchgehalten haben, da ist Abraham und Mose, die sitzen da an den Ränken und sagen, jawohl, bleib dran, zieh durch. Und du gehst da mitten durch und du hast dein Feldherr, dein Jesus, da ist der König vom Stamme Juda, das Lamm, was geschlachtet ist, das platziert, das schreitet dahin durch. Und du bist seine Gefolgschaft. Du bist vielleicht ein Tänzer, der da seinen Tanz, durch den Tanz den Sieg deklariert. Vielleicht, manchmal verstehen wir ja auch nicht, was da passiert, aber wenn jemand Inspiration hat zu tanzen und er hat so einen Kampfestanz auf dem Herzen. Vielleicht ist es eine Schlacht, die er prophetisch tanzt. Und wir stehen daneben und sagen, was ist denn das jetzt? Hier verstehe ich jetzt gerade nicht. Ist nicht wichtig. Gott weiß, was da passiert. Oder wenn wir Lobpreislieder singen und da sind so Lieder dabei, so Aussagen, wo du denkst, ich fühle mich gerade überhaupt nicht so. Ich kann das eigentlich gar nicht richtig mitsingen. Aber es ist trotzdem die Wahrheit. Weil es ist dieser Posaunenzug, dieser Lobpreisschar, die vor dem Triumphator vorhermarschiert und sagt, wir haben gewonnen. Wir kommen von der Siegesseite, wir wissen, wie das Ende aussieht, wir sind dabei. Und diesen Sieg holt man da rein. Ich habe die Losung von heute gelesen und dachte, danke Herr, das passt. Weil ich war so ein bisschen angespannt, war viel los die Woche. Ich saß gestern in meinem Büro da und am Nachmittag schon hin und stundenlang überlegt, was soll ich denn predigen? Das ist ja manchmal nicht so einfach. Steh du mal jede zweite Woche hier und predige. Ja, das hat immer der Herr sofort alles klar. Manchmal ja, manchmal nicht. Und so war ich gestern da und habe da rumgerührt und dachte, oh Gott, was ist los? Und dieses Wort ging mir nicht aus dem Herzen. Und heute Morgen lese ich die Losung und da steht Psalm 71, Vers 8, lass mein Mund deines Ruhmes und deines Preises voll sein täglich. Ja, lass ihn uns preisen. Und 1. Thessalonicher 5, Vers 16, seid alle Zeit fröhlich, betet ohne Unterlass, seid dankbar in allen Dingen, denn das ist der Wille Gottes in Jesus Christus für euch. Wie kann ich denn immer fröhlich sein? Irgendwie so, klick, jetzt bin ich fröhlich, positiv denken oder was? Muss ich mal meine Gefühle besser beherrschen oder wie geht das? Ich kann nur fröhlich sein, wenn ich weiß, es gibt einen Grund zur Freude und dieser Grund zur Freude ist dieser Sieg dort am Kreuz und die Gewissheit, es kommt die Ewigkeit, die vollendete Ewigkeit wartet auf mich. Jeden Tag, den ich lebe, kommt es näher auf mich zu. Ja, vielleicht erlebst du ja die Wiederkunft des Herrn in deinem Leben. Und wenn nicht, ist auch nicht schlimm, dann erlebst du sie, wenn du gestorben bist. Auch gut, ne? Ist doch schön, zu leben und zu sterben. Das wäre doch echt doof, wenn man nicht mehr stirbt. Da musst du so lange warten, bis etwas passiert. Aber du stirbst irgendwann und dann bist du dort, du bist dann dort, so bist du reingeschoben, gleich in die Ewigkeit. Boah, ist das gut. Es ist keine Niederlage zu sterben, es ist ein Sieg. Tod, wo ist dein Stachel? Haben wir gelesen bei Helga Ginsbergs Beerdigung. Ja, wo ist dein Stachel? Wo ist der Sieg des Todes? Der ist nicht mehr da. Weil der Tod ist ein Übergang in das neue Leben. Da hinein. Und darauf freue ich mich. Aber solange wir hier leben, wollen wir erleben, dass etwas von diesem Reich Gottes hier reinkommt. Und das kommt auch indem ich mich meinen Niederlagen Gott stelle und sage, Gott, ich hole jetzt deine Freude da rein, ich hole jetzt dein Lob da rein, ich klinke mich ein in diese Wolke von Zeugen, ich bin dabei bei diesem Triumphzug, weil der ist wahr, er ist keine Spinnerei und kein positives sich zurechtbiegen, es ist Realität. Der Sieg Gottes ist Realität, oder? Kann mal jemand Amen sagen dazu? Danke. Der Sieg Gottes ist Realität. Und dieser Triumphzug ist auch Realität. Und deswegen schreibt Paulus so selbstverständlich davon, wenn er sagt, Gott aber sei Dank, der uns alle Zeit, immer, ohne Ausnahme, im Triumphzug umherführt. In Christus. Es ist die Frage, ja, du bist im Triumphzug. Es ist die Frage, wie du dich da drin verhältst. Du sagst, ja, ist ja toll, die tröten da alle rum und schmeißen Konfetti und ich habe irgendwie keinen Bock, weil ich sehe gerade Frust. Menno, Triumphzug, mache ich nicht mit. Ja, weitergehen, ja, ist ja gut, ja, super. So kann man da durch den Triumphzug gehen. Und es gibt auch manchmal Grund dazu, sich so zu fühlen. Aber ich kann auch durch den Triumphzug gehen, indem ich sage, Jesus, das ist wahr, ich schaue mich um und realisiere das. Du bist wirklich der Triumphvater, du hast wirklich gesiegt. Alle Zeit, immer, überall. Und ich hole diesen Sieg Jesu in mein Herz. Ich hole mir diese Freude in mein Herz, diesen Dank, von dem er hier schreibt. Ich hole diesen Dank, ich richte meinen Dank zu ihm, weil ich weiß, er ist der Triumphator alle Zeit. Und er führt mich im Triumphzug. Und was dann geschieht? Einfach an ihn dranbleiben. Einfach an ihn kleben, an diesem Triumphator und spüren, wie er mich dann da weiterführt und wie eine Krise zu einer Wendung wird, eine Entscheidungsphase. Und die Faktoren für diese Entscheidung sind nicht, was ich alles denke und meine, sondern sind seine Gedanken. Deswegen lobe ich ihn. Deswegen ist Lobpreis so wichtig. Manchmal denkt man ja, Lobpreis gehört irgendwie zum Gottesdienst dazu. Wird ja auch was fehlen, wenn man es nicht macht. Ne? Klingt ja so schön. Nein, ein Lobpreis ist ein Gehorsam. Und seine Seele ausrichten auf diesen Triumph, der alle Zeit da ist, an jedem Ort. Und dann, wenn ich mit dieser Erkenntnis durch mein Leben gehe, dann steht da, dass da ein Geruch ist. Dieser Duft aus diesem Triumphzug, der umgibt mich. Diese Blumen und Weihrauch und sonst was da alles war. Das umgibt mich. Ich komme aus dieser Gegenwart. Weil wenn man in der Küche ist und Fisch brät, dann riecht man durch die ganze Wohnung und wenn ich zur Arbeit gehe und mein Pullover nicht gewechselt habe, das riecht im Büro nach Fisch. Und das ist für die anderen nicht schön. Wenn Bernd beim Griechen war, ja, dann riecht das im Büro nach Grieche und den leckeren Gewürzen, die die benutzen. Das ist für ihn schön und für die anderen nicht. Es umgibt mich ein Geruch, wo ich mich aufhalte. Ein Geruch des Todes, ein Geruch der Frustration, ein Geruch des sonst was. Oder es umgibt mich ein Geruch des Lebens und des Sieges und der Freude, weil ich mich in diesem Triumphzug permanent befinde. Und ich nehme das auf, ich saug das auf und sage, danke Jesus, dass du mich im Triumphzug umherführst. Und dann nehme ich das mit. Und Leute spüren das. Das ist unsere Bestimmung. Ich möchte ein kurzes Zeugnis geben, weil ich mich so darüber gefreut habe. Und vielleicht wird die Dame das auch wieder im Internet hören. Wir waren vor vielen Jahren ja in Israel, weil Menschen aus der Gemeinde uns das einfach ermöglicht haben. Und hier sitzen viele, die einfach so einen kleinen Teil dazugesteckt haben, dass Jennifer und ich nach Israel konnten. Und das war ein ganz großes Geschenk für uns, weil das war sehr teuer damals für uns, da hatten wir kein Geld. Und dann waren wir dort und das war so schön. Das hat uns so erfüllt. Einfach dort zu sein. Wir kamen wie nach Hause, obwohl wir noch nie da waren. Es war zu Hause. Und manchmal zieht es uns auch wieder nach Hause. Aber wir sind ja hier auch zu Hause. Und dann waren da dort so eine Reisegruppe, die überwiegend mit Gott überhaupt nichts am Hut hatte. Einfach so eine Touristentruppe. Und ein Reiseführer, der irgendwie Jude war, aber irgendwie auch nicht so richtig jüdisch. Also einfach eine sehr gemischte Truppe. Und wir zwei frommen Pfingstler dazwischen, ja. Und dann war immer klar, ach, das ist der Pastor, ja toll, hatte ich meinen Stempel weg. Und da durfte ich immer bei bestimmten Situationen predigen, aus der Bibel lesen. So auf dem See Genezareth, auf diesem Holzboot durfte ich dann was vorlesen und sollte dann so, Stillung des Sturms. War irgendwie schön, aber es war auch lustig für die Truppe, so ja, die Frommen da. Ne? Und da war so eine Truppe, ein Vater und seine Tochter. irgendwie merkten wir, wir mögen uns und die waren in unserer Nähe immer wieder und wir haben uns unterhalten und dann waren wir im Gartengrab, da wo Jesus meiner Ansicht nach beerdigt wurde, begraben wurde. Und da war eine Atmosphäre, die war ganz wunderbar und dann haben wir Abendmahl zusammen gefeiert. Und hat dieses junge Mädel hat sich bekehrt, weil sie so berührt war von dem Geruch, der da war, ne? So dieses Evangelium, was da war. Und die hat mir jetzt, Jennifer mir jetzt einen Brief geschrieben, der uns sehr berührt hat, wo sie sagte, sie war danach so aufgewühlt, fing an Theologie zu studieren, ist durch das Studium vom Glauben abgefallen und erinnerte sich wieder an Israel, an uns und guckt jetzt seit einigen Monaten unsere Predigtvideos und ist so berührt, weil sie merkt, da ist ein Geruch drin, der belebt sie. Das ist ein Geruch zum Leben, ein Geruch der Freude. Nichts Totes, nichts Erdrückendes und Schweres und alles logisch und theologisch und katastrophal, sonst wie, sondern Leben. Da ist Leben drin. Und diesen Geruch umgibt uns, ja, euch alle. Und das ist das, was Gott sich wünscht für uns, dass wir, egal wie unser Leben aussieht und welche Phasen es so gibt, dass wir uns einmal diesen Geruch beibehalten. Diesen Geruch des Lebens, diesen Geruch des Sieges. Egal, wo du durchgegangen bist und wo du gerade drin steckst. Dieser Triumphzug, der gehört dir. Dieser Triumphator ist für dich siegreich gewesen. Und das möchte ich dir zusprechen. Saug diesen Geruch auf. Tank auf in seiner Gegenwart. Komm in Dankbarkeit vor ihm. Und erlebe, wie eine Krise zu einem Zeitpunkt wird, ein Zeitraum, wo sich Weichen stellen und die aus dieser Krise herausführen. Und du gehst damit Jesus. Rein und raus. Ist das gut? Ist das ermutigend? Dann nimm diese Ermutigung mit und leb das. Ja, meine lieben Geschwister, ich glaube, ich habe noch ein nettes Bild zum Ende mit dem Löwen habe ich da. Ja, das ist unser Löwe. Mach mal den Löwen bitte kurz und dann gebe ich gleich Manu. Das ist unser Löwe vom Stamme Juda. Siegreich. Keine Angst. Überwunden. Das ist unser Wappen, unser Banner. Wenn wir da durch die Gegend marschieren, da ist ein Löwe drauf vom Stamme Juda. Und da habe ich noch ein Bild vom Kreuz. Das ist der Ort, an dem der Sieg errungen wurde, wo der Tod besiegt wurde, wo die Schuld bezahlt ist. Das ist ein Siegesort, auch wenn er aussieht wie ein Ort der Niederlage. Das ist ein Siegesort, an dem der Sieg errungen wurde. Deswegen tragen wir überall die Kreuze mit uns rum, wenn wir in diesem Triumphzug sind. Ich glaube, ich habe noch ein Bild von einem, oder habe ich das rausgenommen, von dem Mann mit dem Schwert? Habe ich rausgenommen. Gut, Manu, segne uns noch.
Danke, Burkhard, für die ermutigende Predigt. Ja, ich bitte euch, es waren jetzt sehr viele Eindrücke, Worte, Lieder. Was euch davon angesprochen hat, behaltet es einfach und denkt drüber nach, vergesst es nicht, wenn ihr jetzt hier rausgeht. Seid herzlich eingeladen, auch nach dem Gottesdienst hier nach vorne.